Hallo und herzlich willkommen zur 18. Tür des Fokus und Linux Adventskalenders. Und liebe Zuhörende, für viele von euch dürfte schon seit einigen Jahren das Jahr des Linux-Desktops sein. Und deswegen wollen wir heute mal ein paar Desktops fernab des Mainstreams besprechen, die nicht so häufig thematisiert werden, die es aber auf jeden Fall mal wert sind, dass man über sie spricht. Die beiden großen kennt ihr bestimmt. Das ist einmal das KDE-Projekt, das im Oktober 1996 gegründet wurde, und den GNOME Desktop, den gibt es seit dem März 1999. Das sind die beiden großen Linux-Desktop-Umgebungen. Und da können wir auch gleich mal reinspringen, was denn Desktop-Umgebung oder Desktop-Environment überhaupt bedeutet und was ein Window-Manager ist. Das wird auch nämlich sehr gerne in dem Kontext mal benutzt. Und da können wir zum einen sagen, der Window-Manager, der zeichnet eben Dekorationen an Fenster, zum Beispiel Knöpfe zum Minimieren, Maximieren und Schließen von Fenstern. Es gibt da meistens eine Titelleiste, wo eben der Name der Anwendung drin steht, und auch Anfasser, um die Fenster entsprechend zu vergrößern, verschieben oder verkleinern zu können. Ein Desktop-Environment hingegen hat immer einen Window-Manager, kombiniert diesen aber mit Anwendungen und zusätzlichen Elementen, wie zum Beispiel so einem Panel. Da kann man dann die Uhrzeit ablesen, den Akkustand einsehen, welche Netzwerkverbindung gerade aktiv ist und so weiter. Und seit dieser Zeit, seitdem KDE und GNOME gegründet wurden, haben sich viele weitere Desktops aufgetan. Zum Beispiel gibt es XFCE, LXDE oder LXQT, Cinnamon, Mate, Budgie und auch die Teilung Window Manager i3 und Sway sind, glaube ich, hinreichend bekannt. Aber heute wollen wir mal ein bisschen weiter in die Nische reinspringen und uns ein paar weniger bekannte Desktops angucken. Und der erste, der mir da einfällt, ist einmal ein Desktop, der Enlightenment 17 oder früher nur Enlightenment heißt. Den gibt es seit 1997, das heißt, er ist knapp nach KDE erschienen, aber vor GNOME. Und da war die erste Version eher ein Hack des FVVM-Window-Managers. Inzwischen ist das Ganze aber nicht nur ein Window-Manager, sondern eine vollwertige Desktop-Umgebung. Das heißt, man hat neben dem Window-Manager noch ein Panel für Widgets, da gibt es so Dinge wie Uhrzeit, Datum, Lautstärke, Batteriestatus und so weiter. Und interessant hierbei ist, dass dafür eine eigene Grafikbibliothek benutzt wird, die EFL heißt. Das steht für Enlightenment Foundation Libraries. Das ist eine sehr leichtgewichtige Grafikbibliothek, die aber auch OpenGL-Grafikbeschleunigung unterstützt und die auch unter BSD, macOS und Windows eingesetzt werden kann. Und besonders spannend fand ich hier, dass Tizen-Anwendungen, die kennt ihr vielleicht von Samsung Gear oder Smart Devices, also zum Beispiel so eine smarte Kamera oder eben so eine Uhr, die benutzen eben dieses Framework für die eigenen Anwendungen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Smart TV auch habt von Samsung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr schon oft mit Enlightenment-Technologie in Verbindung gekommen seid, ohne es zu wissen. Enlightenment selbst bringt auch einige Anwendungen mit. Da gibt es zum einen mal den Terminal-Emulator Terminology. Es gibt den Videoplayer Rage, das Fotoanzeigeprogramm ePhoto und die IDE, also die Entwicklungsumgebung EDI. Schönes kleines Wortspiel. Enlightenment selbst gibt es für X11, aber es gibt auch seit einiger Zeit bereits experimentellen Wayland-Support. Und wie schon angekündigt, ist das Ganze eher minimalistisch, das heißt, es ist sehr ressourcenschonend und war auch eine der ersten Desktop-Umgebungen und wird heute auch noch ganz gerne für ältere Rechner eingesetzt, weil die Desktops eben sehr schnell geladen werden können, aber auch für so Appliances eignet sich die Plattform ganz gut. Mit Moksha gibt es eine modernere Variante von Enlightenment 17. Das bedeutet übersetzt so viel wie Emanzipation, Befreiung oder Erlösung. Und hier sind auch viele kleinere Verbesserungen und Bugfixes eingeflossen, denn Enlightenment wird schon relativ lange entwickelt und da gab es auch die ein oder anderen Dinge, die dann nochmal optimiert werden durften. Und den Desktop, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal Bodhi Linux benutzt habt, denn da ist das der Standard-Desktop. Der nächste Desktop, den ich euch vorstellen möchte, ist der ROX Desktop. Das ist auch ein leichtgewichtiger Desktop für X11 und der wurde von 1999 bis 2012 von Thomas Leonard entwickelt. Das Ganze ist eher für Retro-Systeme gedacht und ist ein Akronym für RISC OS und X Windows System. Und RISC OS, falls ihr das noch nicht gehört habt, ist ein Betriebssystem mit grafischer Oberfläche für 32-Bit ARM-Rechner von Acorn. Das war so eine britische Firma, die eben ARM-Rechner erstellt hat und auf die geht auch die ARM-Architektur zurück. Das erschien erstmalig Ende der 1980er Jahre und kann heutzutage zum Beispiel auf Raspberry Pi SBCs ausgeführt werden. Und Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die User Experience. Also sieht ein bisschen anders aus als die anderen Desktops, die ihr vielleicht in der Vergangenheit gesehen habt. Und das Prinzip ist auch hier typisch Unix. Alles ist eine Datei. Auch Programme werden im Dateimanager im Prinzip als Element angezeigt und man kann dann per Drag-and-Drop zum Beispiel auch Anwendungen löschen. Das ist auch so ein Prinzip, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr auf dem Mac unterwegs wart. Da ist es ja auch ähnlich, dass man die Anwendung einfach von der Programmliste in den Mülleimer zieht und dann werden die entsprechend deinstalliert. Auffällig ist auch, dass hier Kontextmenüs sehr stark eingebunden und eingesetzt werden. Und der Desktop ist im Wesentlichen einfach eine Reimplementation von dem, was man in RiskOS gesehen hat. Rock selbst ist in C und Python geschrieben und benutzt für Anwendung aber die GTK-Bibliothek. Eine weitere leichtgewichtige Desktop-Umgebung ist das IDE, das Equinox Desktop Environment. Das gibt es für Unix-oide Betriebssysteme, also nicht nur Linux, sondern auch für BSDs. Das benutzt das FLTK-Toolkit für besonders leichtgewichtige Anwendungen. Und das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Tiny Core Linux benutzt habt, denn da kommt auch ein leichtgewichtiger Desktop zum Einsatz, der die gleiche Bibliothek benutzt. Und ja, warum das so leichtgewichtig ist, das erkennt man auch gleich, denn das ist wirklich eine sehr rudimentäre, einfache Optik. Also es gibt ein Panel unten und die Optik und das Menü, die erinnern wirklich sehr stark an frühere Microsoft Windows Betriebssysteme. Hat so ein bisschen was von 3.1. Und ist deswegen aber sehr ressourcenschonend. Und wenn man einfach nur ein leichtgewichtiges oder älteres System hat, auf dem aber noch aktuellere Software zum Einsatz kommen soll, dann wäre das durchaus eine Überlegung wert. Das Panel selbst unterstützt auch virtuelle Desktops und hat sogar eine Suchleiste, in der man eben nach Anwendungen und Dateien suchen kann. Und rechts gibt's auch eine Uhr und ein SysTray und das erinnert nun wirklich an Windows 95 und später. IDE selbst wird nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Die letzte Version kam 2015 raus und die letzten Git-Commits, die sind von 2018. Man findet das noch in der einen oder anderen Distribution, Tiny Core Linux zum Beispiel. Aber es ist jetzt, glaube ich, kein Desktop, der noch großartig weiterentwickelt wird und wo wir noch weitere technische Innovationen sehen werden. Der nächste Desktop war seinerzeit aber eine ziemliche Innovation. Die Rede ist von CDE, dem Common Desktop Environment. Das wurde nämlich 1993 vorgestellt und ist eine vollwertige Desktop-Umgebung auf Basis des Motive Toolkits, also lange bevor es Qt oder GTK gab. Denn das Toolkit wurde seit Ende der 1980er Jahre entwickelt, um Unix-Anwendungen einen einheitlichen Look zu verpassen. Denn damals gab es ja vor allen Dingen viel unterschiedliche Unixes. Wir hatten Solaris, wir hatten AIX, wir hatten HPUX und. Viele weitere Derivate, auf die wir jetzt hier gar nicht eingehen können. Und dieses Toolkit sollte einfach den Look mal vereinheitlichen. Motive selbst war proprietär und erforderte recht lange eine Lizenz, bildete dann aber die Basis für den CDE und den ARIX Interactive Desktop. CDE war auch lange der Standard-Desktop für die meisten proprietären Unixes der Zeit. Das heißt, wenn man in der Zeit so zwischen den späten 80er und späten 90ern einen Unix benutzt hat, was ein HPUX, ein Sun Solaris, ein IBM AIX oder ein True64 Unix war, dann hat man sehr wahrscheinlich mit CDE gearbeitet. Interessanterweise haben HP, IBM und Sun auch selbst an dem Desktop mitentwickelt. Man hat also kollaborativ an einem Desktop gearbeitet und Features eingebracht. Und interessanterweise wurde CDE sogar für Red Hat Linux portiert, auch wenn das keine Open-Source-Software war. Das heißt, da gab es eine Firma, die hat sich eben die Erlaubnisse dafür eingeholt und hat dann eben die einzelnen Bibliotheken übersetzt und zur Verfügung gestellt. Wenn man sich das heute retrospektiv anguckt, dann ist es schon ein sehr simpler Look, der wirklich an alte Software erinnert. Wir haben ein Panel mit virtuellen Desktops, also auch das gab es schon früh. Und wir haben vor allen Dingen auch viele Zusatzanwendungen. Da gibt es zum Beispiel einen Mail-Client, einen Kalender, eine Systemsteuerung, in dem man dann Töne, Hintergrundbilder und so weiter konfigurieren kann. Und wenn wir uns jetzt aber auch mal die erste XFCE-Version angucken, dann sehen wir, woher das Grundkonzept kam. Denn die erste XFCE-Version, die sah erschreckend ähnlich wie CDE aus. Also hier wurde einfach nur eine frühere CDE-Version nachprogrammiert und spätere Iterationen des XFCE-Desktops haben dann eigene Konzepte eingebracht. Und wieso reden wir jetzt über einen Desktop von 1993? Nun, 2012 gab es eine interessante Wendung, denn da wurde der Quellcode unter die LGPL-Lizenz gesetzt. Und das Motive Framework, das wurde 2000 bereits als Open Motive veröffentlicht, sodass auch andere EntwicklerInnen ihre Anwendung darauf portieren konnten. Und das war dann im Prinzip der Beginn eines zweiten Lebens für den Desktop, wenn man das so ausdrucken möchte. Denn 2014 erschien dann die erste stabile Open-Source-Version 2.2.1. Und seither wird der Desktop weiterentwickelt. Wobei weiterentwickelt jetzt nicht bedeutet, dass da neue Features reinkommen wie 3D-Beschleunigung oder sonst was, sondern es sind eher viele Security- und Bugfixes. Und die aktuelle Version, die man benutzen kann, ist die Version 2.5.2 von 2023. Und das Ganze wird tatsächlich für aktuelle Debian, Red Hat Enterprise, Linux, Ubuntu und BSD-Versionen paketiert. Und auch in Distributionen wie NixOS ist das Ganze enthalten. Also wenn ihr einfach mal so einen Retro-Look haben wollt, aber neuere Soft- und Hardware benutzen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Es gibt da wirklich eine sehr aktive Community, die dann zum Beispiel auch passende Icons für Firefox und andere Anwendungen bereitstellen. Und das ist auf jeden Fall allein aus historischen Gründen mal einen Wert, da reinzuschauen. Und wenn man wirklich Embedded Hardware hat und möchte dann einen leichtgewichtigen, aber noch gepflegten Desktop haben, dann kann man sich durchaus mal CDE anschauen. Nicht weniger interessant ist TDE, das Trinity Desktop Environment, denn das ist ein Fork von KDE in der Version 3.5. Der entstand 2010, weil KDE damals mit KDE Plasma 4 eine komplett unterschiedliche User Experience anbot. Und das fanden nicht alle in der Community gut. Wir haben ja auch eine ähnliche Bewegung bei GNOME gesehen mit GNOME 3. Auch da gab es ja zum Beispiel Cinnamon oder eben Mate als Forks. Und bei TDE ist es so, dass hier auch der Fokus auf einen leichtgewichtigen Desktop gelegt wurde, was es insbesondere für ältere Hardware interessant macht oder einfach für Systeme, wo die GUI nebensächlich ist, also so eine kleine Appliance zum Beispiel. Was hier gemacht wurde, ist, dass der Quellcode der alten Anwendung genommen und geforkt wurde, aber trotzdem weiterentwickelt und mit Bugfixes versehen wird. Das heißt, ihr könnt die ganzen KDE-Anwendungen, die es damals gab, wie Amarok zum Beispiel, den MP3-Player oder Conqueror, den Browser, und Dateimanager weiterhin benutzen und die werden auch mit Fixes versehen, sodass man das auch guten Gewissens noch im Jahr 2024 benutzen kann. Das Ganze ist nach wie vor für X11, aber es wurde auch schon begonnen, Wayland-Support einzubauen. Also man kann das auch durchaus mit einem aktuellen Grafikstack benutzen. Die aktuelle Version stammt vom Oktober 2024, wird also aktiv weiterentwickelt. Und das ist eine schöne Zeitreise, die aber dennoch funktional ist. Und ich habe den Desktop mal auf einem Pinebook Pro ausprobiert. Das ist so ein 14-Zoll-Arm-Gerät. Hat zwar auf dem Papier einen Quad-Core und ich glaube 8 Gigramm, aber sonderlich schnell ist die Maschine wirklich nicht. Und das war der einzige Desktop, der wirklich zuverlässig schnell lief und wo es auch Spaß gemacht hat, mit dem Gerät täglich zu arbeiten, wenn man jetzt nicht gerade einen Tiling-Window-Manager benutzen möchte. Von daher schaut euch das auch gerne mal an. Der letzte Desktop, der ist wirklich nischi. Das ist das LCAS Desktop Environment und das ist ein Desktop, der an das LCAS angelehnt ist. Und Trekkies unter euch werden das sicherlich wissen. Das ist das fiktionale Computerbetriebssystem aus dem Star Trek-Universum. Das steht für Library Computer Access Retrieval System und tauchte erstmals in Star Trek The Next Generation ab 1987 auf. Das ist ein vollwertiger Desktop, der basiert auf einem Window-Manager, hat auch noch ein Panel, einen Application-Launcher und auch Themes für die verschiedenen Anwendungen. Und das ist wirklich extrem merkwürdiges Design, weil es bricht einfach mit sämtlichen Designkonzepten, die ihr bisher so kennengelernt habt. Es gibt zum Beispiel orangene, rote, blaue und lilafarbene Akzente. Das Panel, über das man Anwendungen startet, das ist recht groß. Und es lässt sich eigentlich auch immer nur eine Anwendung parallel sinnhaftig anzeigen. Also da mehrere Fenster parallel, das ist aufgrund des Panels, das wirklich sehr viel Platz auf dem Bildschirm einnimmt, nicht sehr empfehlenswert. Und das Panel zeigt auch selbst laufende Prozesse an, nur stehen da keine Namen, sondern Nummern. Und das sieht verrückt aus, passt also wunderbar in dieses Star Trek Design. Ob das jetzt für den Alltag so empfehlenswert ist, das müsst ihr, glaube ich, selbst beantworten. Aber es wurde zumindest etwas modernisiert, denn es gibt Widgets für Lautstärke, Netzwerk und so weiter. Und hier wurde halt eben auch das Filmdesign mit eingewoben. Also es sieht optisch sehr, sehr schön aus, wenn man dafür empfänglich ist. Und interessanterweise wird das sehr aktiv weiterentwickelt. Also auf der Webseite und dem Git-Repository, das ihr auch in den Shownotes findet, sind die letzten Commits nur wenige Wochen alt. Also es gibt da wirklich eine sehr treue kleine Fangemeinschaft. Und wenn das euer Ding ist, dann schaut da mal rein und benutzt das Ganze. Das soll es für heute mit einem kleinen Überblick aber mal gewesen sein, liebe Zuhörende. Mich würde abschließend natürlich interessieren, welche Desktops benutzt ihr denn so? Sind es die großen GNOME, KDE, XFCE? Sind es Tiling Window Manager? Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das immer häufiger kommt. Zumindest sehe ich das halt auch außerhalb der üblichen Nerd- und Nerd-Dads-Bubble, dass das hier zum Einsatz kommt. Ist es vielleicht irgendwas Selbstgestricktes? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne über die üblichen Kanäle uns mal mitteilen. Und zum Abschluss habe ich auch noch eine Webseite für euch, die heißt desktop.ps. Das ist eine sehr gute Inspirationsquelle für weitere Nischen-Desktops. Also da gibt es ganz viele Screenshots von Leuten, die ihren Desktop teilen. Und das Spannende daran ist, dass man auch mit dem Mauszeiger über die einzelnen Fenster oder Widgets drüber hovern kann und dann angezeigt bekommt, was für ein Programm das denn jetzt hier eigentlich ist. Und dann kriegt man auch direkt die Webseite oder GitHub-Seite angezeigt. Das heißt, wenn ihr euch da noch weiter eingraben wollt, dann findet ihr hier sehr viel Informationen und Inspirationen. Ich gucke da immer mal ganz gerne vorbei und entdecke da neue Tools, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Vielleicht ist das ja auch etwas, das euch interessiert. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß weiterhin am Gerät und wir hören uns morgen mit der nächsten Tür.